NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Juni 1798. Der Todestag des Schriftstellers und Abenteurers Giacomo Casanova.
Das Ende ist bedauernswert trübe.
Kein Tag verging, ohne dass es wegen seines Kaffees, seiner Milch, seiner Schüssel Macaroni, die er verlangte, Lärm im Hause gab. Der Koch hatte ihm keine Polenta gemacht. Der Stallmeister hat ihm einen schlechten Kutscher gegeben. Die Hunde hatten die ganze Nacht hindurch gebellt. Der Graf hat ihm nicht zuerst guten Morgen gewünscht.
Casanova, der strahlende Ritter des Glücks, der von Königen und Päpsten empfangen wurde, der ganz Europa zu seiner Bühne gemacht und unzählige Frauen beglückt hat, hockt in einem Schloss im Böhmerwald und zetert ohne Unterlass. Vom Fürsten de Ligne stammt die Beschreibung eines verbitterten alten Kauzes.
Er hat Deutsch gesprochen und man hat ihn nicht verstanden. Er hat sich geärgert, man hat gelacht. Er hat seine französischen Verse gezeigt, man hat gelacht. Er hat beim Eintreten seine Verbeugung gemacht, wie er es vor 60 Jahren vom berühmten Tanzmeister Marcel gelernt hat. Man hat gelacht. Er hat ein feierliches Menuett getanzt. Man hat gelacht. Er hat seinen Hut mit der weißen Feder aufgesetzt, seinen goldgestickten Seidenrock, seine schwarze Sammetweste, seine umgerollten Seidenstrümpfe mit den strassbesetzten Kniebändern angelegt. Man hat gelacht.
Der große Verführer ist zur Witzfigur geworden. Zu einem lächerlichen Gespenst aus längst versunkener Zeit. Als Bibliothekar des Grafen Waldstein verbringt Casanova seine letzten 13 Jahre auf Schloss Dux. Und das Leben wird ihm von Tag zu Tag saurer. In seiner Not greift er schließlich zur Feder.
Das einzige Heilmittel, um nicht wahnsinnig zu werden oder vor Ärger zu sterben, vor Ärger über die Unannehmlichkeiten und täglichen Scherereien von Seiten der neidischen Halunken, die sich zusammen mit mir auf dem Schlosse des Grafen Waldstein befinden.
Casanova erinnert sich an ein Dasein, so funkelnd, lustvoll und verwegen, wie man es kaum erfinden könnte.
Den Freuden meiner Sinne galt mein Leben lang mein Hauptstreben. Etwas Wichtigeres gab es für mich niemals. Da ich mich für das andere Geschlecht geboren fühlte, habe ich es stets geliebt und habe alles daran gesetzt, seine Liebe zu gewinnen. Ich liebte auch mit Hingabe eine gute Tafel und überhaupt leidenschaftlich alles, was meine Neugier erregte.
In den Memoiren wird seine Zeit wieder lebendig. Die Welt des Rokoko mit ihrem schönen Schein und den glänzenden Fassaden, ihrer Lebenslust und Genusssucht, ihrer rücksichtslosen Oberflächlichkeit. Der zahnlose Griesgram hat sie so genau beschrieben wie kaum ein anderer. Durch ihn wissen wir, wie diese Zeit feierte und liebte, intrigierte oder antichambrierte, wie sie schmeckte und roch.
Ich habe die scharf gewürzten Gerichte geliebt. Die von einem guten neapolitanischen Koch zubereiteten Macaroni, neufundländischer Kabeljau recht klebrig, Wildbret mit Aubergine und Käse, dessen Vortrefflichkeit sich zeigte, wenn die kleinen Wesen, die darin hausen, sichtbar werden. Was die Frauen betrifft, so habe ich immer gefunden, dass die jeweils Geliebte angenehm duftete. Und je kräftiger sie schwitzte, desto köstlicher schien sie mir zu sein.
Seine Neugier kennt keine Grenzen. Er hat die Rechte studiert, sich mit Theologie, Medizin und Chemie befasst, Komödien geschrieben oder historische Abhandlungen, war Prediger, Sekretär, Lohngeiger, Diplomat, Spieler, Geisterbeschwörer, Spitzel und Seidenfabrikant. Dabei ist er kreuz und quer durch Europa gereist, von London bis Konstantinopel, von Madrid bis St. Petersburg. Mal auf der Flucht, mal aus einer Laune heraus.
Mein einziges System, wenn man das ein System nennen kann, war, mich treiben zu lassen, wohin der Wind wehte.
Casanova ist ein Genie des Augenblicks. Einer, der nur in der Gegenwart lebt und jede Gelegenheit beim Schopf ergreift. Kein Wunder also, dass seine Lebensgeschichte bis heute fasziniert.
Es ist immer noch eine erstklassige Quelle für das 18. Jahrhundert.
Professor Roland Kanz, Kunsthistoriker an der Universität Bonn.
Man muss immer die Brille berücksichtigen, die er selbst dann sich aufsetzt, aber es ist nach wie vor ein sehr schillerndes Panorama dieser Welt.
In seinem Buch »Die Brüder Casanova« hat sich Roland Kanz nicht nur mit Giacomos wildbewegtem Leben beschäftigt, sondern auch die Brüder Francesco und Giovanni in den Blick genommen, die als Maler Karriere gemacht haben.
Tatsache ist, dass Giacomo in seiner eigenen Zeit zwar bekannt war, schlichtweg durch seine Präsenz in den Salons und in den Residenzstädten, aber zu Lebzeiten seine beiden Malerbrüder sicherlich berühmter waren für ihre Leistungen als er.
Giovanni galt als herausragender Zeichner und brachte es zum Direktor der Dresdner Kunstakademie, während Francesco als Schlachtenmaler Paris eroberte. Der Neid auf den Erfolg der jüngeren Brüder war wohl der größte Ansporn für Giacomo, selbst zu glänzen. Am 2. April 1725 wird er in Venedig geboren. Das älteste von den 6 Kindern eines gefeierten Schauspielerpaares.
Die Schauspielerszene in Venedig war berühmt in ganz Europa. Die Akteure verdienten vergleichsweise gut, aber das war immer nur saisonal. Man kann nicht sagen, dass er aus ärmlichen Verhältnissen stammte, aber aus für Venedig spezifischen Verhältnissen ein buntes Volk.
Da die Eltern viel unterwegs sind, wächst Giacomo bei der Großmutter auf. Ein kränkliches Kind, das unter ständigem Nasenbluten leidet. Der kleine Unglückswurm gilt als zurückgeblieben, weil ihm wegen des Nasenblutens meist der Mund offen steht.
Meine Krankheit machte mich sauertöpfisch und ganz ungesellig. Jedermann bedauerte und mied mich zugleich. Man glaubte, ich würde nicht lange leben. Mein Vater und meine Mutter sprachen nie mit mir.
Mit 9 kommt Giacomo nach Padua zu einem jungen Geistlichen, der ihn im Lesen, Schreiben und Rechnen, aber auch in Latein unterrichtet.
Er hat da offensichtlich sehr gute und rasche Fortschritte gemacht, sodass er schon sehr jung auf die Universität gehen konnte.
Eigentlich soll Giacomo Priester werden. Bereits mit 16 empfängt er die niederen Weihen und darf für Lohn predigen.
Dabei ist er dann kläglich gescheitert, weil er, wie er selber schreibt, einen Blackout hatte, also nimmt ein anderes Wort, und dann eine Ohnmacht vortäuschte auf der Kanzel.
Casanova fühlt sich ohnehin zu höherem berufen. Und die Zeit ist günstig für Glücksritter wie ihn. Er findet schnell eine Möglichkeit, sich auch ohne Arbeit Geld zu beschaffen.
Was er wirklich immer betrieben hat, ist Glücksspiel. Er hat am Spieltisch oft große Summen gewonnen. Er hat auch des Öfteren dem Glück nachgeholfen, also schlichtweg betrogen.
Ein venezianischer Senator, dem der 21-Jährige bei einem Schlaganfall das Leben rettet, wird zu seinem Gönner. Er stellt dem jungen Mann in den nächsten Jahren immer wieder großzügige Wechsel aus. 1750 reist Giacomo zum ersten Mal nach Paris, wo er sich in kurzer Zeit die Umgangsformen der vornehmen Welt aneignet.
Er nimmt dann Sprachunterricht bei einem Literaten. Und in der Tat entwickelt sich sein Französisch dann auch schnell und geschliffen. Und das war für ihn das Sprungbrett zum Aufstieg.
Wortgewandt, geistreich und witzig erobert sich der Emporkömmling seinen Platz in der besten Gesellschaft. Schließlich ist er ein genialer Blender und maßlos von sich überzeugt.
Es war nicht Schönheit, was ich vorzuweisen hatte, sondern etwas Wertvolleres. Ich weiß nicht, was es war. Ich fühlte mich zu allem fähig.
Wenn Giacomo aus der Kutsche steigt, im raffinierten Taftrock mit Silberspitzen, den Mantel aus matter Seide über der Schulter, den spanischen Dreispitz mit weißer Feder auf dem Kopf, öffnen sich ihm die Türen der elegantesten Salons. Und nicht nur die. Kaum eine Frau kann seinem Charme widerstehen. Er ist der geborene Verführer.
Wir machten Punsch und ergötzten uns damit, Austern zu essen, indem wir sie austauschten, wenn wir sie schon im Munde hatten. Sie reichte mir die ihre auf der Zunge, während ich ihr gleichzeitig die meine in den Mund schob. Es gibt kein aufreizenderes und wollüstigeres Spiel zwischen zwei Liebenden.
Als sprichwörtlicher Casanova wird Giacomo zu seiner Zeit allerdings kaum wahrgenommen. Die etwa 120 Frauen, mit denen er sich vergnügt haben soll, sind im Rokoko nichts Besonderes. Sex gilt als eine Art Gesellschaftsspiel, die Fortsetzung des geistreichen Geplauders auf anderer Ebene.
Als Frauenheld gibt es wahrscheinlich hunderte dieser Sorte in der eigenen Zeit. Denn wenn man selber nichts arbeitet, sondern eigentlich vom Kapital der Familie lebt, wie in der Aristokratie üblich, dann muss man die Zeit ja strukturiert ausfüllen. Und die Liebeskonstellationen war Teil dieses Freizeitgebarens.
In vielen Biografien erscheint Giacomo als Freund der Frauen, der ihr Liebesglück stets über das eigene stellt. Roland Kanz sieht das kritischer. Für ihn hat Casanova immer die gesellschaftlichen Hierarchien im Blick.
Adelige Damen hat er hofiert, umworben mit allen Regeln der Kunst der Galanterie, während er niedere Mädchen, also Mägde, Zofen, Kammerdienerinnen, wirklich von oben herab behandelte, als wären sie Freiwild für ihn. Da gibt es genügend Szenen, wo man heute sagen will, das ist eindeutig sexuelle Gewalt. Für die Zeit hat es wahrscheinlich einen Grad von Normalität. Aber er war kein netter Mensch in dieser Hinsicht.
Andererseits gibt es auch viele Frauen, die er finanziell abfindet. Als er vorübergehend eine Seidenmanufaktur betreibt und sämtliche 20 Arbeiterinnen verführt, lassen sich die Mädchen mit Häusern samt Einrichtung dafür bezahlen. 1755 vergnügt sich Casanova in Venedig mit gleich zwei lüsternen Nonnen, als er ins Visier der Inquisition gerät. Der 30-Jährige wird verhaftet und in die berüchtigten Bleikammern gebracht. Er hat keine Ahnung, warum.
So sorgfältig ich auch meine Handlungen prüfte, so fand ich doch nicht den geringsten Anhaltspunkt. Ich war Wüstling, Spieler, kühn in meinen Worten und dachte grundsätzlich nur daran, mein Leben zu genießen. Aber in all diesem sah ich kein Staatsverbrechen.
Er musste auch davon ausgehen, dass das jetzt für die Lebenszeit war. Und so hat er notgedrungen über eine Flucht nachdenken müssen.
Nach 15 Monaten gelingt es ihm tatsächlich, aus dem sichersten Gefängnis dieser Zeit zu entkommen. Die Geschichte seiner Flucht macht ihn in ganz Europa berühmt. Zumal er sie in den Salons immer wieder erzählt. Und zwar nie unter 2 Stunden.
Das muss man auch erstmal hinbekommen, die Leute so lange dann an eine Erzählung zu fesseln.
Casanova ist jetzt ganz oben. Er kann in Frankreich eine Staatslotterie anregen und verdient damit Millionen. Außerdem findet er eine steinreiche Gönnerin, die ihn als Okkultisten beschäftigt und für seine obskuren Dienste über Jahre fürstlich belohnt.
Nach heutigen Maßstäben würde man sagen, er war mehrfach Millionär und hatte mehrfach sein Vermögen auch wieder verspielt oder vertändelt. Genau in dieser Weise, wie Geld hereinkam, hat es auch gleich wieder verschleudert.
1763 reist Casanova nach London und plötzlich verlässt ihn das Glück. Eine junge Kurtisane, die sich nicht von ihm erobern lässt, bringt ihn fast um den Verstand. Daneben wird er in einer Affäre um gefälschte Wechsel verstrickt, für die ihm der Galgen droht. Während seine Brüder immer weiter aufsteigen, sinkt sein Stern. Zumal auch die Gönner sterben oder ihre Zahlungen einstellen.
Nun muss er selber gucken, wie er sein Leben sich verdient. Und das wird immer schwieriger. Da beginnt eine Phase der Unrast kreuz und quer durch Europa.
Auf der Suche nach einem Job landet Casanova bei Friedrich II., der ihm eine Stelle als Erzieher in der Kadettenanstalt anbietet.
Das hat dann Casanova doch entsetzt, dass er da Ausbilder oder Schleifer werden sollte. Und er hat dann sehr schnell das Weite gesucht.
Er spricht vergeblich bei Katharina der Großen vor, wird in Warschau in ein spektakuläres Duell verwickelt, als Betrüger aus Frankreich ausgewiesen und in Barcelona ins Gefängnis gesteckt. 1774 darf Giacomo nach Venedig zurückkehren, wo er so tief abrutscht, dass er sogar Spitzeldienste für die Inquisition übernimmt.
Man möchte fast sagen, die letzten 30 Jahre war er ein armer Schlucker.
Als ihm Graf Waldstein die Bibliothekarsstelle in Dux anbietet, eine Art Gnadenbrot für den abgehalfterten Glücksritter, nimmt er zunächst dankbar an. Doch das abgelegene Schloss wird zur Vorhölle, aus der er sich nur durchs Schreiben retten kann. In der Erinnerung findet Casanova ein letztes Glück.
Wenn ich mir die Vergnügen ins Gedächtnis zurückrufe, die ich genossen habe, erlebe ich sie aufs Neue und lache über die Mühsale, die ich ausgestanden habe und nun nicht mehr spüre.
Wie besessen schreibt er an der Geschichte seines Lebens, bis er 1798 mit 73 stirbt. Heute gehören Casanovas Memoiren zur Weltliteratur. Und die 3700 Originalseiten sind die teuerste Handschrift aller Zeiten. 2010 erwarb sie der französische Staat für 7,2 Millionen Euro.
Ob glücklich oder unglücklich, das Leben ist der einzige Schatz, den der Mensch besitzt. Und wer es nicht liebt, ist seiner nicht wert.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Giacomo Casanova, der am 4. Juni 1789 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.